Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu diesem nunmehr vierten Abend im Rahmen zu dieser Einheit über die Propheten im Alten Bund. Ich grüße all diejenigen, die hier in Bremen trotz Schnee und Eis den Weg in den Gemeindesaal gefunden haben. Aber mein Gruß gilt natürlich auch all denjenigen, die uns jetzt über das Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Immer wieder zu Beginn der Stunde der Hinweis für die Geschwister aus dem Internet, Sie können sich gerne sowohl über E-Mail, aber auch postalisch diese Skripte immer zusenden lassen. Sie müssen sich nur an das Büro, an Frau Gessler wenden. Ja, wir versuchen ja in dieser Einheit zu den Propheten uns so anzunähern. Was macht denn eigentlich ein Prophet aus? Und wir schauen nicht nur auf verschiedene Propheten. Das ist ja das eine, dass wir sehr unterschiedliche Leute schon betrachtet haben und auch weitermachen werden. Den Elia, den Samuel, den unbekannten Propheten. Nächste Stunde geht es weiter mit dem Jesaja. Nein, wir haben auch immer so thematisch Blöcke für jeden Abend, für jede Einheit. Und im ersten haben wir geguckt auf die Berufung, dass die Propheten berufen sind. Beim zweiten Mal haben wir geguckt auf den Gehorsam, der entscheidend ist für den prophetischen Dienst gegenüber Gott. Wir haben letzte Stunde geschaut auf das Gespräch, das eben die Propheten mit Gott haben, dass Gott eben mit ihnen spricht, sie im Austausch stehen, halt all das wesentliche Elemente des Prophetenseins. Und heute sprechen wir über das ganz was anderes, nämlich über die Wunder, die nicht von allen, aber doch von sehr vielen Propheten getan worden sind, dass wenn sie eben dem Volk sich zugewandt haben, sie nicht nur Worte gesagt haben, sondern eben auch Wunder getan haben. Und einer, bei dem das in ganz besonderer Weise hervorsticht, das ist der Elisa. Der ist heute Gegenstand dieser Betrachtung zu den Propheten im Alten Testament. Ein ganz wunderbarer Prophet, ganz toller Mann. Und da wollen wir einmal gucken, was das mit ihm so auf sich hat. Wir werden seine Person ein bisschen näher betrachten, aber vor allen Dingen auch sein wundertätiges Handeln. Ich möchte beginnen mit einer Andacht zu einem Wunder, zu einem Strafwunder. Da werde ich gleich auch nochmal zur Gattung etwas zu sagen, dass sowas ganz Eigentümliches ist. Ein Text, der mir sehr viel sagt, der aber so ein bisschen ja, so ein Randdasein in der Bibel fristet halt. 2. Könige 2, die Geschichte, wo eben Elisa die 42 Knaben tötet halt. 2. Könige 2, 23 bis 24, da heißt es, Elisa ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Amen. Nur mal kurz still werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, du schenkst uns jetzt als Andachtstext diese nicht einfachen Verse aus dem Alten Testament und wir wollen dich bitten für die Andacht um dein Geleit, deine Führung, dass wir erkennen können, wo für uns da die Botschaft drin steckt, was die Theologie dieser Verse beinhaltet, Herr, damit das passiert und geschieht, dass wir etwas mitnehmen können aus diesem Abend, aber auch aus der Andacht. Dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, ein Strafwunder erklärt das Wort Gottes. 4 Punkte, die Annahme des Wortes Gottes, zweitens der Angriff auf das Wort Gottes, drittens die Macht des Wortes Gottes und viertens der Trost des Wortes Gottes. Ein Strafwunder erklärt das Wort Gottes und das ist das, was diese Perikope, diese beiden Versen tun, in allem Furchtbaren, was der Hintergrund ist, halt, sie erklärt das Wort Gottes. Der erste Punkt dieser Andacht, die Annahme des Wortes Gottes. Diese zwei Verse sind Wort Gottes. Das ist Botschaft Gottes. Hier wird gezeigt, wer Gott ist, wie Gott handelt, was er tut. Und bei vielen Texten der Bibel fällt uns das nicht schwer, das anzunehmen, dass es eben Gottes Wort ist, ob ein Psalm 23, ein Psalm 46, ob das nun die wunderbaren Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums ist, da ist man also sehr schnell geneigt zu sagen, ja, das muss ja Wort Gottes sein, weil das ist so schön, das ist so wunderbar, das passt so in meine Theologie des lieben Gottes halt. Aber wie ist das hier bei so einem Text? Ist das Wort Gottes oder ist es nicht Wort Gottes? Das war einer der Texte halt, wo wir sagen, ja, das ist uns fremd. Das ist so ein Gottesbild, da ist der Gottesmann, wenn er die jetzt gerügt hätte, okay, oder was weiß ich hier, hätte mit den Eltern gesprochen und die hätten dann diese Knaben dann zur Raison gerufen. Nein, hier steht drin, er verflucht sie und auf die Verfluchung des Propheten hin kommen zwei Bärinnen und sie zerreißen die 42 Kinder hier. Und das ist die Frage, wie wir dazu stehen. Man kann jetzt darüber theologisch streiten, halt, also der Ausdruck, der hier für kleine Knaben gebraucht wird, der ist, wenn man 1. Könige 12 liest, halt auch der Ausdruck, der in der hebräischen Bibel, halt im hebräischen Urtext für die Berater des Königs Rehabeams gebraucht werden. Trotzdem in der Beschreibung, gerade weil hier steht, die kleinen Knaben halt, muss man dafür ausgehen, dass es irgendwelche Kinder oder Jugendliche gewesen sind, die hier getötet werden. Wie ist das? Kann man das annehmen als Wort Gottes? Und das ist genau der Test, mit dem wir uns einfach beschäftigen dürfen. So steht es in der Schrift. Und wir haben es erstmal anzunehmen. Ob wir es gut finden oder vermeintlich nicht reingeschrieben hätten, wenn wir denn das Wort Gottes geschrieben hätten, das spielt keine Rolle. Nein, wir haben es erstmal so anzunehmen. Und wer mit diesem Text ein Problem hat, der hat nicht nur mit diesem Text ein Problem, der hat mit der ganzen Bibel ein Problem und damit mit Gott ein Problem. Weil er stellt dann das Wort Gottes in Frage. Wir haben die Bibel nicht nach unseren Vorstellungen auszurichten, sondern wir haben unsere Vorstellung von Gott an der Bibel auszurichten. Das ist ein großes Problem, was heute in der Theologie immer wieder passiert, dass Menschen meinen, entscheiden zu können, was denn in der Bibel noch Wort Gottes ist und was nur zeitbedingtes Gelabere von Paulus ist, ich sag's mal so deutlich, wo man sich gegenzustellen hat. Als ich im Predigerseminar war, vor über 30 Jahren, da gingen dann viele Theologen hin, die sagten so, ja, ich predige heute gegen das Wort. Das war der erste Satz. Also hatten wir einen Auftrag gekriegt, halt, da muss man immer so ein Predigerseminar, dann was weiß ich, jeden Tag dann eine Predigt sich anhören von einem anderen Mitwirker. Und dann, die sind dann häufig hingekommen und gesagt, ich predige gegen das Wort. Hier sind zwar klare Aussagen, aber gefällt mir nicht. Also sage ich ganz was anderes. Ich gebrauche das quasi nur noch als Fläche, an der ich mich abarbeite, wo ich eine ganz andere Theologie bringe. Die können wir ja selber entwickeln. Und dann nimmt man dann so wie beim Steinbruch gewisse Elemente der Bibel raus oder nicht mehr raus. Aber das ist ganz wichtig, was wir hier in diesem Text lesen können. Wir haben die Bibel als Ganzes anzunehmen. Nicht zu sagen, das eine gefällt uns, das andere gefällt uns nicht halt und dann entscheiden wir, was denn gültig ist, sondern das ganze Buch der Bibel, alle 66 Bücher, die in der Bibel enthalten sind, vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung, alle sind Wort Gottes und das haben wir anzunehmen. Und das ist mal ganz wichtig, auch in diesem Text, dass wir das einfach so annehmen, so einen Text auch bejahen und sagen, ja, das ist auch Teil Gottes, so ist er eben auch. So wirkt eben auch ein Prophet, ein Mann Gottes unter Umständen, mit dem Verfluchen, mit dem, was er zu tun hat. Das ist das Erste, was wir lernen können an diesem Text, dass wir sagen, nehmen wir es an oder nehmen wir es nicht an. Nehmen wir es nicht an, brauchen gar nicht mehr weiter zuhören, dann brauchen wir gar nicht weitermachen im Glauben, weil dann haben wir ein Problem mit der Bibel und haben ein extremes Problem mit Gott. Zweiter Punkt, der Angriff auf das Wort Gottes, ein Strafwunder erklärt das Wort Gottes. Also hier wird zweierlei gesagt, was angegriffen wird. Als erstes wird angegriffen der Prophet. Und der Prophet, da werden wir in den nächsten Stunden noch zu kommen, ist ja der, der das Wort Gottes zum Volk bringt. Der quasi Transporteur des Wortes Gottes ist. Und diese Menschen werden angegriffen, immer. Nicht nur hier in der Geschichte, in sehr direkter Form, sondern wo immer das Wort Gottes zu den Menschen gebracht wird, wird der Widersacher kommen und schießen und wird angreifen. Das ist der Hauptangriffspunkt des Widersachers, der Kampf gegen das Wort Gottes, die Infragestellung des Wortes Gottes, die Zerstörung des Wortes Gottes, die Verleugnung des Wortes Gottes halt, aber eben auch diejenigen, die es bringen. Und dass es der Teufel ist, der hier angreift, das dürfen wir sehen an dieser Zahl. Das sind ja alles keine Zufälle. Hier ist von 42 Knaben die Rede, die getötet werden. 42 ist in der Bibel eine Zahl des Todes. Jehu, der auch zu Zeiten Elisas war, den er salbt zum König, der tötet die 42 Brüder des Ahasja. Es wird in der Offenbarung davon geschrieben, dass 42 Monate die heilige Stadt von den Heiden zertrampelt wird. Dass das Tier 42 Monate lästert. Also im Gesamtkontext der Bibel, wir haben ja schon mal über Zahlen gesprochen, halt ist die 42 Zahl des Todes. Und hier auch klar, Zahl des Todes, die kommen vom Teufel, auch wenn es kleine Knaben sind halt. Sie greifen das Wort Gottes an. Und das ist etwas, was diese Geschichte lehrt. Selbst so ein gestandener Prophet wie Elisa, der geht nicht ohne Angriffe durchs Leben. Wenn man seine gesamte Geschichte kennt, dann weiß man, das wird immer wieder nach ihm am Leben getrachtet. Da ist der König, der Aramäer, das sind andere Leute, die kommen, genauso wie Elia. Immer wieder wird versucht, die Propheten umzubringen, dafür, weil sie eben das Wort Gottes bringen. Das sind die ersten oder die erste Gruppe, die angegriffen wird, halt, die eben das Wort Gottes bringen. Aber es werden auch die angegriffen, die eben den Weg der Bibel gehen, den Weg des Wortes Gottes gehen. Das ist so etwas so im Hintergrund, wenn man den ersten Satz sieht: Elisa ging hinauf nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Haus Gottes übersetzt. Elisa ist auf dem Weg nach Bethel, in das Haus Gottes. Und wenn du auf dem Weg zum Haus Gottes bist, ins himmlische Jerusalem, bist du auch angegriffen. Der Widersacher greift nicht die an, die seine Wege gehen, die den breiten Weg gehen, den Weg der Verdammnis in die Hölle, die lässt er schön weiterlaufen. Aber die auf dem Weg ins himmlische Jerusalem sind, auf dem Weg nach Bethel, geistlich gesprochen, die greift er an. Und das lehrt uns dieses Wort. Die kommen schlecht weg, das ist gar kein Thema, die angreifen, aber wir müssen das wissen, für die Zeit, in der wir in dieser Welt sind, werden wir für zwei Dinge angegriffen werden. A, wenn wir auf dem Weg ins Haus Gottes sind und B, wenn wir das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Dann rutschen wir beim Widersacher als Main Target ganz weit hoch auf seiner Angriffsliste. Wir werden angegriffen, weil wir das Wort Gottes bringen zu den Menschen und weil wir auf dem Weg ins Haus Gottes sind. Das lehrt diese Geschichte. Ein drittes, was dieses Strafwunder erklärt über das Wort Gottes, das ist die Autorität des Wortes Gottes. Es geht hier in dieser Geschichte nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, dass da 42 Knaben getötet werden, sondern es geht hier um die Autorität und die Macht des Wortes Gottes. Das ist ja nicht so irgendwie so eine spontane, ärgerliche Reaktion, sondern das sagt der Prophet, er verflucht sie im Namen Gottes. Also im Auftrag, auf Befehl, im Namen des lebendigen Gottes. Der macht es nicht aus sich selbst heraus. Aus sich selbst heraus hätte der auch nicht zwei Bären da irgendwie da aus dem Wald holen können. Das macht der lebendige Gott übrigens auch das. So eine der tollen Geschichten in der Bibel, dass er immer so nebenbei bemerkt halt, wo Gott durch Tiere wirkt. Das macht er immer wieder. Das ist so ganz wunderbar halt. Nicht, ob das die Hornissen sind, die da bei Josua die Feinde schlagen. Ob das nun der Esel ist, der da mit Bileam spricht halt. Und auch hier, es wird eine Verfluchung ausgesprochen und es fällt jetzt nicht Feuer vom Himmel. Das passiert mal bei Elia halt, sondern es sind zwei Bären, die kommen halt und die zerreißen diese Knaben. Warum? Weil der Prophet in Autorität und in Vollmacht gesprochen hat. Im Namen Gottes, als David einige Jahrzehnte zuvor gegen den Goliath angetreten ist, da sagte er, du kommst mit Schwert und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, den du verspottest, im Namen des Herrn. Und in dieser Vollmacht hat Goliath überhaupt keine Chance und er muss verlieren. Und so ist es auch hier. Der Prophet spricht, er verflucht sie und dann geschieht ein Wunder. Nicht ein Wunder, dass ein Mensch heil wird, dass er wie bei Jesus sehen kann oder dass er laufen kann oder auch wie Elisa Wunder getan hat. Nein, ein Wunder nicht zum Heil von Menschen, sondern zum Unheil. Und das ist eben das, was Gottes Wort tut. Es ist nicht nur da zum Heil, es ist auch zum Unheil. In Gottes Wort liegt die ewige Erwählung, die ewige Rettung begründet, aber auch die ewige Verdammnis. Gottes Wort ist mächtig. Und am Gottes Wort entscheidet sich auch, ob Gott uns zum Fluch entgegenkommt, zur Strafe, oder ob er uns zum Segen entgegenkommt. Matthäus 7 heißt es eben in der Bergpredigt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, also der hat das ewige Leben, so ist Johannes 5, aber dann, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und da passiert dir nichts, wenn die Stürme kommen. Wenn du aber das Wort Gottes ignorierst, dann ist dir das zum Fluch und dann wird dein Haus einstürzen halt. Die Autorität des Wortes Gottes. Gott spricht durch den Mund des Propheten, es passiert. So war es ja schon bei der Schöpfung. Er sprach, Gott hat gesprochen und die Welt ist geschaffen worden. Gott hat gesprochen und wir sind ins Dasein gerufen worden. Die Autorität des Wortes Gottes. Das Wort Gottes wird Mensch in Jesus Christus halt und er spricht, er sagt hier, wirf deine Netze aus und dann kommt der Riesenfisch, er spricht halt zu dem Hauptmann von Kapernaum halt nicht und auf sein Wort hin wird der Knecht gesund. Das ist das Großartige, die Autorität des Wortes Gottes. Und das zeigt eben auch diese Geschichte noch einmal, die absolute Autorität des Wortes Gottes.
Diese Autorität steht über allem. Das Problem ist, dass wir das heute nicht mehr akzeptieren. Also wenn ich sage wir, dann wir nicht, die hier im Gemeindesaal sitzen und vermutlich auch nicht die Geschwister, die uns zugeschaltet sind. Aber wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, so ist eine Gesellschaft geworden, wo das hier immer weniger eine Rolle spielt. Also wenn wir auf die Politik in unserem Vaterland gucken, da kann einem nur grausen. Wir haben einen Kanzler derzeit, der ganz bewusst gesagt hat, ja, einen Gott gibt es nicht. Als er vereidigt wurde, ganz klar gesagt hat, ohne Gott. Ich weiß nicht, wem er verantwortlich ist, was er denkt, dem Grundgesetz oder irgendwelchen Gesetzen, die man ja beliebig ändern kann, wo er eine Verantwortung drin sieht. Ich habe keine Ahnung. Sicherlich ein intelligenter Mann, aber ein gottloser Mensch. Und wenn wir Gott verlassen, haben wir alle Orientierung verlassen. Da kann man mit noch so schlauen Philosophien und Ideologien um die Ecke kommen, halt, da kommen wir nicht weiter. Und das Problem ist nämlich das, und das macht ja der Durcheinanderbringer, dass wenn wir nicht am Wort Gottes bleiben, die Menschen alle mit der einen, mit der anderen Idee kommen. Das merken wir derzeit ja halt. Unser Vaterland ist so gespalten im Wahlkampf wie nie zuvor. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, weil die Zeiten anders sind, sondern weil wir gottloser geworden sind, weil wir die Mitte verloren haben, weil Jesus Christus nicht mehr da ist, weil wir die Autorität verloren haben. Unser Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat und der uns in der Bibel die Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben geschenkt hat, der klar sagt, wie funktioniert es und wie geht es schief, der wird ignoriert, der wird in die Seite geschoben. Wir entscheiden jetzt selber, was richtig, was falsch ist. Letzte Woche noch große Diskussion, Paragraph 218 halt, ne? Menschen entscheidet, wer leben, wer sterben darf. Die Gerichte in Deutschland entscheiden vor irgendwelchen Dingen halt, ne, dass eben jetzt doch Sterbehilfe zulässig ist. In diesem Land laufen momentan Prozesse ab, das ist ein Wahnsinn, wo Sterbehilfeorganisationen Menschen helfen zu sterben, undenkbare Dinge. Es wird nicht mehr das Leben gefördert und geschützt, sondern Menschen, die ein bisschen Depression haben, denen es ein bisschen schlecht geht, da muss man nur anrufen, da kommen die vorbei, zack, und da wird assistierter Selbstmord halt. Katastrophale Zustände. Weil jeder denkt, das ist richtig und für Geld machen wir sowieso alles. Das ist das, was der Widersacher in diesem Land tut. Er untergräbt die Autorität des Wortes Gottes und damit geht alles den Bach runter. Uns ist nichts anderes verheißen für die Endzeit, dass es so werden wird. Ich sage jetzt nicht, dass wir in der Endzeit sind, in der letzten Stunde, aber zu sagen, dass je länger, je mehr diese Welt besteht, das leider passiert. Und das erleben wir. Komplette Infragestellung der Autorität des Wortes Gottes. Aber da soll sich niemand irren. Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn Leute kommen, ihn verspotten, ob es kleine Knaben sind, ob es irgendwelche Politiker sind, die meinen, sie müssen den Menschen sagen, was recht ist und nicht mehr, was der lebendige Gott sagt, halt zu sagen, dann wird früher oder später die Strafe kommen. Das ist die Botschaft, auch hier drin zu sagen, es gibt eine Autorität halt, an die haben wir uns zu halten und nicht an das, was Menschen sich ausdenken und was sie für richtig finden. Autorität des Wortes Gottes. Und das vierte, der Trost des Wortes Gottes, auch das lehrt dieses Strafwunder halt, dass eben im Wort Gottes Trost steckt. Gott sagt, die Rache ist mein. Und das soll jetzt hier kein billiger Revanchismus sein, aber da können wir uns getrost drauf verlassen, dass wenn Menschen uns angreifen, das, was ich eben im zweiten Punkt gesagt habe, weil wir denn mit Jesus gehen, weil wir auf dem Weg ins himmlische Jerusalem sind, weil wir andere Menschen auf Jesus ansprechen, weil wir Transporteure des Wortes Gottes sind, dann werden die, die uns angreifen, bestraft werden. Es sei denn, sie kommen zur Erkenntnis ihrer Schuld, tun Buße, so wie das Paulus gemacht hat, der ja erst auch den Stephanus hilft, umzubringen halt. Und dann bekehrt er sich, nachdem er die Gemeinde verfolgt hat halt und wird zum großen Verkündiger. Das ist was anderes. Aber wenn einer darin verharrt, dass er das Wort Gottes annimmt, dann muss er dafür Rechenschaft übernehmen am Ende. Und die Rechenschaft, die Gott von jemandem fordert, ist nicht so ein bisschen was. Ich bin vor einigen Jahren mal hier, als ich im Buntentor Steinberg eingebogen sind, halt, wo man eigentlich nicht herfahren durfte, aber ich musste schnell zur Kirche, bin ich von der Polizei angehalten worden. Halt. Und da habe ich ihnen gesagt, wissen Sie, ich muss zur Beerdigung, ich muss schnell weg. Und da hat der Polizist gesagt, ah, ist nicht schlimm, fahren Sie weiter, Herr Latzl. Halt. Ne, kann ich so. Aber hat er dann mein Auge zugedrückt. Da sage ich, ach, ich habe was falsch gemacht, hätte eigentlich Strafzettel bezahlen müssen. Ne? Ja, dazu mal gehen, bei Gott nicht. Wenn du nicht unter dem Kreuz von Golgatha gestanden hast, gibt es keine Gnade. Wenn du dafür in der Verantwortung stehst, halt, ich habe das Wort Gottes angegriffen, ich habe Leute angegriffen, die auf dem Weg ins himmlische Jerusalem sind, halt, ne? Dann wirst du mit aller Härte bestraft werden. Und das kann uns Trost sein, dass wir auch für unsere Feinde beten. Dazu sind wir aufgerufen im Neuen Testament. Uns ist ja nicht gesagt, da geht hin, die Leute, die euch verspotten, die Leute, die sich gegen euch stellen, mit denen müsst ihr einfach verfahren, wie die mit euch gemacht haben, aber am besten noch härter. Nein, es sagt uns, die müssen wir segnen. Denn ihr müsst für die beten, die gehen auf ein furchtbares Schicksal zu. Das, was die sich damit aufgeladen haben, das ist eine Katastrophe. Aber wir dürfen dann getrost sein, wenn Leute uns verfolgen, wenn Leute uns schmähen, um des Wortes Gottes willen, dann dürfen wir sicher sein, einer sitzt im Regiment. Und an dessen Thron geht's vorbei. Und wenn der dann vorbei muss mit dieser Schmähung, mit diesem Angriff, nicht unter dem Blut des Heilandes gestanden hat, dann hat er verloren. Das ist das, was die 42 Knaben hier noch erleben, Kindergeburtstag. Und dann müssen wir uns nicht mehr grämen über das, was uns irdisch passiert, über den aggressiven Arbeitskollegen, der uns immer wieder so ein bisschen lächerlich macht, oder über einen Nachbarn, der sich von uns abgewandt hat, weil wir zu Jesus gehören. Nein, dann können wir getröstet sein zu sagen, die Rache ist des Herrn, der wird sich schon darum kümmern. Und wenn man es verstanden hat, wie stark sie ist, da kannst du nur in die Fürbitte für die eintreten, die da drunter stehen. Das ist für mich auch immer wieder bei allen Angriffen, denen man ausgesetzt ist, großer Trost zu wissen, es kommt die Zeit, wo der Herr alles gut machen wird. Und zwar so gut machen wird für diejenigen, die angegriffen sind, wie für Lisa, dass wir, wenn wir verstanden haben, was unseren Feinden, also nicht unseren Feinden, sondern den Feinden des Evangeliums droht, auch in die Fürbitte für sie eintreten können. Das sind die vier Punkte, die wir an diesem Strafwunder lernen können, wie dieses Wunder, diese vermeintlich so harte Geschichte, das Wort Gottes erklärt. Amen. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese kostbaren zwei Verse, auch wenn sie auf den ersten Blick so furchtbar und brutal erscheinen. Sie sind auch dein Wort, das uns so vieles zu sagen hat, und davon wollen wir dir Dank sagen. Wir wollen dir Dank sagen, Herr, dass wir, die wir dir gehören, die wir auf dem Weg ins Haus Gottes sind, die wir dein Wort anderen versuchen zu bringen, dass wir Schutz haben in dir, so wie Elisa auch diesen Schutz hat, Herr. Und dass wir wissen dürfen, am Ende der Zeiten wirst du alles gut machen. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit deinem Wort so eine wunderbare Autorität gegeben hast, die uns weist im Leben den richtigen Weg, Herr, auf die wir uns verlassen können, die stark ist über alle Zeiten hinweg und gegen alle politischen Ideologien, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und wir wollen dich darum bitten, Herr, dass uns das immer wieder gelingt, Herr, dass wir dein Wort immer wieder so annehmen können, wie du es uns gesagt hast. Dass wir nicht anfangen, daran rumzudeuteln, rumzuschneiden, sondern dass wir bereit sind, wirklich darunter zu stellen und gehorsame Diener dieses deines Wortes zu sein. Und Dank sagen noch einmal für dein Wort, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und ich möchte dich bitten, jetzt auch für die weitere Wortbetrachtung nachher, dass du jeden einzelnen segnest, der hier ist und auch zugeschaltet ist. Amen. Ja, wir haben gerade ein Strafwunder betrachtet. Und das ist etwas, was in der Bibel häufiger vorkommt, was aber nicht so im Bewusstsein der Menschen manchmal ist, dass das so eine eigene Gattung ist. Also, dass Gott Wunder tut, wundertätig handelt, das ist den Menschen bewusst, dass er Manna vom Himmel regnen lässt und dass er Menschen speist, dass Jesus Tote auferweckt hat halt und, das ist uns alles klar. Aber dass es eben auch das andere gibt, nicht das wohltätige, helfende, unterstützende und heilende Handeln Gottes, sondern eben im wundersamen Handeln, im wunderbaren Handeln auch das Vernichtende, das Tötende, das Bestrafende. Also diese beiden Aspekte Gottes werden in der Bibel an vielen Stellen dokumentiert. Und es ist nicht nur so, dass das so, wie dann manche so landläufig sagen, ja, der Gott des Alten Testamentes, das ist ja dieser Kriegsgott, der Herr Zebaoth halt, das ist dieser Wüstengott, der dagegen die gekämpft hat, der sei der Gott halt, der gestraft hat. Aber im Neuen Bund ist das ja alles erledigt und deshalb lesen wir am besten gar nicht mehr das Alte Testament halt. Das ist, ich sag mal, sehr verkürzt, aber manche Theologen denken so und auch gerade so in der liberalen Theologie ist das im 19. Jahrhundert immer wieder so den Leuten erzählt worden. Nein, so ist es nicht, sondern im Alten wie im Neuen Testament ist vom strafenden Gott die Rede. Denken wir an die Sintflut. Strafwunder, dass Gott auf einmal es nicht aufhören lässt zu regnen und fast die ganze Menschheit ausgerottet wird halt. Sodom und Gomorra, da lässt Gott Feuer vom Himmel regnen halt. Über all die Bosheit, die dort ist. Die Plagen in Ägypten sind ja auch Wunder, die Mose tut. Und das sind zunächst einmal nicht ganz so schlimme Wunder, aber je länger, je mehr wird es immer intensiver mit allem, was dort passiert. Mit den Plagen durch die Stechmücken, die Stechfliegen, die Blattern, all die Krankheiten, die kommen. Bis hin schließlich die Tötung der Erstgeburt. Da kann man sich fragen, ja, das hätte doch Gott auch anders machen können. Ne? Der muss doch nicht die kleinen Kinder, die unschuldigen Babys dort umbringen halt. Und doch, das ist das, wie Gott handelt. In einem furchtbaren Strafwunder schließlich die Befreiung seines Volkes erwirkt. Nadab und Abihu, die da theologisch so ein bisschen was verändern wollen im Zeltheiligtum, so mit ein paar anderen Pfannen arbeiten wollen. Da wird nicht gesagt, naja, das gibt jetzt mal eine Rüge, das müsst ihr ein bisschen anders machen. Vollkommene Vernichtung, in den Untergrund gezogen halt. In der Wüste, als Gott die Schlangen schickt, die da so viele töten halt, um das Ungehorsam des Volkes. Usia, der es ja so gut meint, ja, als die Lade auf dem der Kutsche verrutscht halt, ne, und der dann dazwischen springt und sie halten will, das ist doch wirklich gut gemeint. So nach dem Motto, so wie der Lehrer so sagt, ja, also ist vielleicht nicht richtig gut gemacht, was das Kind in der Schule gemacht hat, aber der Ansatz war so gut, der war so löblich, da können wir noch eine 3 drauf geben. Nein, das nicht. Sofort tot, fällt sofort tot um. Todesstrafe für das, was Gott macht. Also strafend. Und wie gesagt, nicht nur im alten Bund, Strafwunder auch im neuen Bund, auch durch Jesus. Als der Feigenbaum keine Frucht bringt, verflucht ihn Jesus. Aber sagen, okay, es ist ja nur ein Baum gewesen, das war ein Zeichen, ja, war vielleicht kein Stein, es ist ein bisschen Holz, aber ist ja jetzt kein Mensch gewesen halt. Berufe gegen die galiläischen Städte, Verfluchung von Chorazin, Bethsaida, Kapernaum halt, weil kein Glauben in ihnen gefunden wird. Dann werden diese Städte zerstört und sind es bis auf den heutigen Tag. Aber eben auch gegen Menschen, Hananias und Sapphira, die handeln ja wie wir. Ja, die haben was verkauft halt und haben jetzt Geld und bringen nur einen Teil zur Gemeinde und sind nicht ganz so ehrlich mit dem Geld. Ja? Und das durchblicken die Apostel im Heiligen Geist und beide müssen tot umfallen. Strafwunder des lebendigen Gottes. Elimas wird mit Blindheit geschlagen und dann wissen wir, was kommen wird. Das sind dann schon keine Wunder mehr, die ein einzelner Prophet tut, aber es werden furchtbare Strafgerichte kommen. Das gehört zum Handeln Gottes mit dazu. Also das ist etwas, was Teil Gottes ist, dass er sowohl ein helfender und barmherziger Gott ist, aber eben auch ein strafender und tötender Gott. Gott begegnet dir immer wieder entweder als Anwalt oder als Richter. Es gibt nur diese beiden Dinge. Du wirst eines Tages das erleben als Mensch halt. Bist du unter dem Blut des Kreuzes gewesen? Ist er dein Anwalt? Hast du nichts zu befürchten? Alle Segnungen, alle Benefits? Hast du das abgelehnt? Dann bleibt die Strafe über deinem Leben. Das ist ganz klar in der Bibel kommuniziert. Da wird keiner eine Ausrede haben, der sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat. Und diese Strafwunder, und jetzt komme ich auch nochmal runtergebrochen zu dem Elisa, die kommen intensiv auch bei ihm vor. Also nicht nur in dem Text, den wir gerade als Andachtswort hatten, mit den Bären halt. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Gehasi halt. Wir werden gleich dann auch in der Wortbetrachtung lesen, die Vorgeschichte dazu. Aber mit dem Naaman, der dann anbietet halt, ja, ich gebe dir so viel Gold und alles, was ich habe. Da sagt, komm, Elisa, nimm mit deinen Krempel, ich habe da kein Interesse dran. Aber der Gehasi ist ein richtig geldgeiler Typ, der läuft dann hinterher und betrügt ihn hier. Und dafür kriegt er den Aussatz eben, den Naaman hatte. Ne? Auch Strafwunder halt für sein Fehlverhalten gegenüber dem Geld halt. Dann kommen die Aramäer, die sie gefangen nehmen lassen, die schlägt er mit Blindheit. Das ist jetzt auch nicht so ganz, ganz schlimm, aber die müssen dann hinter ihm herdappeln halt. Er lässt einen spottenden Ritter halt töten halt, der da meint, das ist alles nicht so halt. Also das ist in dem Handeln Elisas auch ganz stark drin, dass er eben nicht nur heilend wirkt, sondern eben auch tötend und strafend. Da ist er übrigens sehr eng mit Elia zusammen, sogar Elia ist vielleicht noch ein bisschen stärker, auch mit diesen Strafwundern halt, die er getan hat. Diese Strafwunder machen deutlich, dass Gott eben auch ein richtender, zorniger und strafender Gott ist und dass er letztlich niemanden ungestraft sein lässt, der gegen sich ihn stellt, gegen seine Gebote, der seinen Namen missbraucht oder ihn ignoriert. Wenn wir Sünde machen und am Kreuz sind, dann ist der Zorn gestillt. Aber wo das nicht ist, da bleibt das. Und jetzt ist die Frage auch, das ist das, was die Bibel sagt. Jetzt kommen ja einige Theologen auf die Idee und sagen, ja, heute straft Gott nicht mehr. Ja, das ist vorbei. Seit Golgatha, seit der Auferstehung gibt es keine Strafe Gottes mehr. Das ist ganz klar gegen die Schrift. Also nach der Auferstehung hat es immer noch Strafwunder gegeben. Und Gott ist ein geschichtsmächtiger Gott. Und so wie Gott heute auch noch segnend in dieser Welt wirkt, wirkt er auch noch bestrafend. Das ist so. Also wir können es auf unsere deutsche Geschichte runterbrechen. Ich sage ja, unsere Kirche ist ein beredetes Beispiel dafür, dass wir 1945 das Vaterland in Schutt und Aschen hatten vor 80 Jahren. Da Das hat nichts damit zu tun, dass einfach nur die militärische Führung nicht das gebracht hat, was sie bringen sollte, sondern diese Zerstörung hat zu tun eben mit dem Wenden gegen das Volk Israel, mit dem unfassbaren Verbrechen, was dort geschehen ist, im Holocaust zu sagen, wir haben den Augapfel Gottes angefasst. Unsere Kirche war zu diesem Zeitpunkt eine DC-Kirche, deutsche Christen. Hier haben Nazis gepredigt. Unsere Kirche hat einen Volltreffer gekriegt. Ja. Also, da soll mir einer erzählen, da stehen keine Zusammenhänge. Und annähernd 10 Jahre hat diese Kirche auch in Schutt und Asche gelegen, halt, bis sie dann später erst wieder aufgebaut worden ist, halt zu sagen. Gott sitzt im Regiment. Und wenn wir gucken auf eine Kirche in Deutschland, die sich gegen Gottes Wort wendet, jetzt beispielsweise wie mit der Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch, eine Kirche auf einmal sagt, nee, das wollen wir alle nicht, und wir gehen da raus aus dem Schutz fürs Leben und allgemein der 218er soll abgeschafft werden. Da glaubt doch keiner mehr, dass Gott sich das einfach gefallen lässt. Wenn seine Gebote mit Füßen getreten werden, wenn das, was in seinem Wort klar gesagt wird, ignoriert wird, dann ist es genauso wie beim Volk Israel im Alten Bund. Dann wurden sie dahingegeben in das Strafgericht der Babylonier. Dann wurde Juda immer kleiner. Erst ist Israel okkupiert worden, dann ist Juda immer kleiner geworden. Und irgendwann war es das dann. Und so handelt Gott, das sagt die Schrift ganz deutlich, das machen die Propheten auch deutlich, dass es dann zu Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt halt. Wenn man sich abwendet von dem lebendigen Gott, wenn man ungehorsam ist, wenn man ihn straft, dann zieht man seinen Zorn auf sich. Und dann verändern sich Dinge. Wir werden das gerade auch bei Jeremia oder auch bei Haggai sehen, wenn wir darauf schauen, halt zu sagen, wie da tatsächlich nach wie vor einfach auch diese Strafgerichte Gottes stehen. Und ich vermag nicht zu sagen, wie Gott richtet und was er auch tut in den letzten 2000 Jahren und was alles sein Zornesgericht gewesen ist. Aber dass er nach wie vor richtet und dass er auch seinen Zorn vollstreckt, dass er bei gewissen Punkten auch sagt, hier sind Grenzen gesetzt und hier mache ich einen Cut. Und hier wird auch schon Gericht in dieser Welt vollzogen. Das ist ganz klar, weil das die Bibel so bezeugt. Also das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Strafwunder in der Bibel und auch den strafenden Gott bis zum heutigen Tag. Und eben auch am Ende aller Zeiten, das macht die Bibel ja auch deutlich. Wenn Jesus wiederkommen wird zum Gericht, dann eben zu einem furchtbaren Strafgericht, was kommen wird. Ein drittes, ich möchte kurz etwas sagen noch über Elisa. Ja, Elisa und Elia, den Elia hatten wir ja in der letzten Stunde besprochen, also vor 14 Tagen, bevor Pazani hier gewesen ist, hat die Vorträge gehalten. Elisa und Elia sind in besonderer Weise miteinander verbunden. Die haben nicht nur sprachliche Ähnlichkeit des Namens, wobei Elisa bedeutet, Gott hat geholfen, Elia bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Aber sie sind in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden. Da ist vor allen Dingen diese wunderbare Geschichte bei der Entrückung, eben als Elia entrückt wird, da bekommt ja Elisa Anteile an seinem Geist. Also da geht das Wirken Elias in Elisa in ähnlicher Weise weiter. Das ist sehr stark kongruent. Er ist ja auch sein Schüler gewesen, aber mehr noch als das. Das, was Elia bewegt hat, gibt Gott in wunderbarer Weise auch auf den Elisa. Und das zeigt sich dann auch im Literarischen, wenn wir gucken auf die Geschichten, die in der Bibel überliefert sind. Das sind manche Dinge, die ähnlich sind, dass die beiden Toten auferwecken, wie sie strafend handeln. Halt, also sind ganz viele Geschichten in ähnlicher Struktur überliefert, in ähnliches Handeln, was sie letztlich tun. Auch mit ihrem Auftreten gegenüber den Königen, mit dieser großen Souveränität. Das ist etwas, was Elisa und auch Elia auszeichnet, wobei Elia ja auch diese Schwächephase hat gegenüber der Isabel halt. Aber beide sonst normalerweise auch gegenüber der Politik der damaligen Zeit große, große Souveränität haben halt und den Politikern zeigen, wo letztlich wo es lang geht, auch wenn sie das manchmal im Untergrund tun müssen. Elisas Handeln ist jedoch ein Stück weit stärker von Barmherzigkeit auch geprägt, das muss man sagen halt, während Elia so der richtig durchfegt halt. Ne? Also das ist sehr, sehr hart, nochmal einen Tacken brutaler, würde ich sagen, so wenn man die Geschichten so betrachtet, als eben bei Elisa. Elisa wirkt etwa von 850 bis 810 im Nordreich, nicht im Südreich halt, in Israel, das zu diesem Zeitpunkt ganz gottloser Haufen geworden ist halt. Also ganz, ganz schlimme Zustände, die dort herrschen halt. Und der Baal wird angebetet, die Astarte auf den Höhen wird angebetet halt. Und Elisa verurteilt das halt, mischt sich auch in die Politik ein. Er salbt Jehu zum König halt, der dann auch wiederum für Ordnung sorgt, aber in einer auch sehr, sehr brutalen Weise, dass er so die Vorgänger ausrottet halt, also die Verwandtschaft halt, zu sagen halt, also es sind schlimme Zeiten, die zu Zeiten Elisas sind. Die Assyrer sind zu dem damaligen Zeitpunkt das beherrschende Volk, also die große Weltmacht, das was heute die Vereinigten Staaten sind, was dann später die Babylonier, die Griechen, die Perser waren, das waren damals die Assyrer, das taucht immer mal wieder auch im Hintergrund auf. Wobei der wesentliche Kampf Israels gegen die Aramäer, einem Nachbarvolk ist, wo die Streifscharen von denen die Soldaten immer wieder einfallen, auch die Könige oder König von Aram immer wieder sich gegen Elisa auch wendet, halt, den auch versucht festzunehmen. Also das kommt in den Geschichten sehr gut immer wieder deutlich raus, dieser geschichtliche Hintergrund. Am Ende des Lebens, als Elisa stirbt, er begraben wird, da kommt noch eine ganz seltsame Geschichte, als man dann einen Toten in sein Grab wirft, weil eben diese aramäischen Streifscharen da kommen, da haben die keine Zeit zur Beerdigung, da können sie nicht zum normalen Grab schmeißen rein. Und da kommt es wieder zu einer Auferweckung halt, also der Tote, der verstorben ist, weil er in Berührung mit den Gebeinen Elisas kommt, der kann auferstehen. Ganz sonderbare Geschichte, habe ich aber auch schon einmal drüber gepredigt halt. Aber das ist etwas, was wir in Elisas Handeln ganz, ganz deutlich sehen. Es sind die sogenannten Typologien auf Jesus. Typologien, so nennen wir die Vorabbildung. Jesus lehrt uns ja, da hatte ja Ulrich auch nochmal drüber gesprochen, Ulrich Pazani, in der letzten Woche war ich sehr dankbar, da hast du da Johannes 5 zitiert, hatte, wo Jesus selber sagt, nicht, also ihr müsst in die Schriften gucken, sie sind es, die von mir zeugen. Und die erste Gemeinde hatte ja noch kein Neues Testament. Ulrich hatte ja über den ersten Korintherbrief gesprochen gehabt, die drei Abende letzte Woche. Und gesagt, ja, die Korinther hatten ja nur das Alte Testament, aber das lasen die und haben überall in jedem Kapitel Jesus gefunden. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, da muss man ein bisschen graben, bis man dann Christologie findet. Aber bei Elisa ist es ganz einfach. Also die Elisa-Geschichten, die tropfen gerade davon, dass hier Jesus vorab gebildet ist. Und dass man sieht, hier erklärt Gott schon im Alten Bund in wunderbarer Weise im Handeln an den Propheten, wer oder was Jesus Christus ist, welche Macht in ihm durchbricht halt. Also da sei jedem das Buch von Wilhelm Busch empfohlen. Der hat ein eigenes kleines Büchlein geschrieben über eben Elisa. Der hat mal irgendwie so eine 14-bändige Bibliothek gehabt. Die gab es lange Zeit für keine 20 Euro. Die haben die richtig verramscht. Keiner wollte es haben. Heute wird die für viele 100 Euro gehandelt. Also wenn sie das nochmal kriegen, lohnt sich auch für 100 Euro zu kaufen. Es sind so 14 Büchlein drin. Und eins ist über Elisa. Also das ist so eins der wertvollsten Bücher, die ich je gelesen habe. Also man hat ja als Theologe, also ich will nicht sagen tausende Bücher, aber viele, viele hunderte Bücher lesen müssen. Und vieles hätte man sich besser gespart, was da an intellektuellen Ergüssen dann reingepackt worden ist halt. Aber manches hat auch wirklich große Qualität. Und also das ist so ein Buch, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also wenn ihr das oder sie in die Hände bekommt, nehmen, lesen und freuen einfach, und gerade da erkennt man dann so die Dinge halt, so diese Typologien auf Jesus hin. Und von ein so einer Typologie, also wie Dinge auch funktionieren, da möchte ich jetzt auch berichten, wenn wir jetzt diesen Text 2. Könige 5 betrachten, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich gar nicht so eine dicke Elisa-Geschichte, der ist hier nur ganz im Hintergrund. Der regelt zwar alles, aber es wird hier erzählt, wie ein Mann zum Glauben kommt, nämlich der Naaman. Und diese Geschichte habe ich uns mitgebracht. Das ist eine ganz tolle Geschichte, da habe ich auch schon mehrfach drüber gepredigt hier in der Gemeinde. Zum Beispiel auch über die Magd, die den Naaman dazu auffordert, geh doch mal zu den Propheten in meinem Vaterland. Diesen Text habe ich ganz ausgelassen, sonst ist es zu lang halt. Ich habe uns mitgebracht 2. Könige 5, die Verse 1 und die Verse 9 bis 15. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Jetzt habe ich die Verse 2 bis 8 ausgelassen halt. Da geht es ja darum, wie dann diese Magd Naaman sagt, ja, hör mal, aber weil du ja nicht, es gibt einen, der könnte dir helfen. Bei uns, in meinem Land Israel, sie ist also Sklavin, da ist ein Prophet, zu dem musst du hin. Und dann geht er hin, kommt aber erst zu dem ungläubigen König, als der sieht, da kommt der Feldhauptmann, denkt er, ach du liebe Zeit, so nach dem Motto, jetzt kommt der Verteidigungsminister von Amerika, der zerreißt seine Klamotten, als er noch hört, dass er zu Elisa will, ganz große Katastrophe. Aber schließlich kommt plötzlich Naaman eben nach langer Reise eben bei dem kleinen Haus, der kleinen Baracke von Elisa an. Dann setzen wir an mit Vers 9. Naaman kam mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selber sollte herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anzurufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, so hättest du es doch getan. Wie viel mehr, wenn er dir zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Ich möchte über den Naaman sprechen. Nochmal, es ist Elisa, der Prophet, der im Hintergrund ist, aber sprechen über den Naaman, weil wir haben hier eine Bekehrungsgeschichte. Wie jemand, der ungläubig war, zum Glauben findet. Und diese Bekehrungsgeschichte möchte ich euch, ich habe das überschrieben, in 7 Diptycha deutlich machen. In Diptychon ist ein, das ist ein griechisches Wort, doppelt gefaltetes Bild. Das ist ein Bild aus 2 zueinander gehörenden Elementen, die in Bezug zueinander stehen. Also kennt ihr das vielleicht, so früher hatten die Frauen häufig so eine Kette um, da hatten sie so eine Brosche und dann klappte man die auf und da war links das Bild vom Vater, rechts das Bild von der Mutter, zu sagen, das sind meine Eltern. Ne? Ein Bild aus 2 Teilen besteht. Manchmal hat das bei mittelalterlichen Altären halt, da hat man so Klappaltäre, die man aufmacht, hat man links und rechts, und meistens dann so, links ist die Kreuzigung, rechts ist die Auferstehung dargestellt. Die beiden Bilder sind dann häufig so in Beziehung zueinander gestellt halt. Oder auch in der Ikonografie hat man das häufig halt, also dass so Bilder aufeinander Bezug nehmen halt, die aber 2 Teile haben. Und in dieser Geschichte sind im Prinzip für mich 7 solche Doppelbilder, 7 solche Diptycha drin, an denen man erkennen kann, wie ist ein Mensch vor der Bekehrung und wie ist ein Mensch nach der Bekehrung. Und das will ich versuchen, euch so deutlich zu machen. Also ich versuche jeweils so ein Bild rauszugreifen und zu sagen, das wollen wir uns angucken und dann gehen wir von einem Bild zum anderen Bild und dann erarbeiten wir uns diese Geschichte von dem Naaman. Ich möchte als erstes darüber sprechen, dass dieser Naaman ein armer Mann war und ein reicher Mann. Das ist dieses Gegenüberstellende, die beiden Teile in ihm. Also der ist zunächst einmal ein ganz reicher Mann ja gewesen, weil er eben quasi Feldhauptmann eines der mächtigsten Männer, des mächtigsten Volkes damals gewesen ist. Und wird ja auch gesagt im ersten Satz, der war trefflich vor seinem Herrn und wert gehalten. Durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Er war ein gewaltiger Mann. Und dann wird das eingeschränkt, jedoch aussätzig. Was für ein Kerl, wie vermögend, das macht doch deutlich. Der läuft ja mit seinem halben Besitz auf, halt Rossen, Kutschen, halt Gold, Silber, alles hat er dabei, Hauptsache er wird rein. Aber er ist eben unrein, er ist aussätzig halt. Das ist seine Armut. Das ist eine große Armut. Also dieses Gegenüberstehende. Er hat alles weltlich, aber er ist unrein. Und das ist so ein tiefes Bild eben für das, was den Weltmenschen ausmacht. Du kannst alles haben, den größten Reichtum, Millionär sein, Milliardär sein, aber wenn du das Blut Jesu nicht über deinem Leben hast, bist du, entschuldige, ich würde ja so sagen, ein ganz armer Tropf. Ganz arm. Weil dir das Wesentliche fehlt, weil du unrein bist mit Sünde. So wie der hier mit einer Krankheit unrein gewesen ist, mit Aussatz, bist du unrein von Sünde halt. Das ist dieses Bild hier zu sagen, arm, reich. Und als er durch Gott reich wird, der will ja sein ganzes Geld, will er ja dem Elisa geben halt. Ich will dir was schenken halt, komm, lass dich beschenken. Da will er sich von dem Reichtum lösen halt. Das ist ja auch so eine Sache, wenn man zu Jesus gefunden hat, dann merkt man auf einmal, was wirklicher Reichtum ist. Der Weltmensch, solange der nur nach den Regeln dieser Welt spielt. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts, halt zu sagen, halt, du musst gucken, dass du vorankommst, halt, der ist letztlich ganz arm. Aber sobald er erkennt, es gibt mehr als eben diese tief kapitalistischen Grundregeln menschlichen Lebens, sondern es gibt etwas in Christus Jesus, es gibt einen Gott, der mich lieb hat, der mich annimmt, halt, ne, so wie ich bin, dann werde ich wirklich reich. Das ist hier so dieses kontrastierende, armer Mann, reicher Mann. Das nächste Doppelbild in dieser Geschichte, Naaman, ein hochmütiger Mann, ein demütiger Mann. Also aus dem Kontext wird klar, der kommt hier vor die Hütte, wir müssen uns vorstellen, so besonders reich war der Elisa nicht halt, das wird irgendwie ein schäbiger Verschlag gewesen sein, wo der war. Und da kommt dann dieser unglaublich mächtige und reiche Mann und er sitzt auf seinem Pferd, das wird aus dem Kontext deutlich halt, ne? Der steigt nicht ab, wie er dann, als er wiederkommt, sondern der sitzt oben auf seinem Pferd. Und dann schickt er einen Boten hin und dann der Elisa halt so, da ist er stinkesauer, geht weg. Das ist ein hochmütiger Mann. Ein Mann, der auf seinem hohen Ross sitzt, das ist ja auch so im Umgangssprachlich nicht, er sitzt auf seinem hohen Ross, ja. Du musst erstmal runterkommen von deinem hohen Ross. Bei ihm ist es das hohe Ross der Eitelkeit und des Hochmutes, der ist ja was in der damaligen Welt halt, nicht? Der hat ja nur wirklich dann Einfluss und Macht und ist geachtet halt. Und so läuft er jetzt bei dem Elisa auf. Und er denkt natürlich jetzt in seinem Vorvorstellung, da kommt er natürlich rausgewinselt, so wie alle anderen Leute auch machen halt, und auf den Boden werfen und lieber Naaman und wunderbar, das interessiert den Elisa überhaupt nicht halt. Der schickt nur einen seiner Leute halt, das war's. Und das führt dann auch dazu, dass er stinkesauer ist halt. Aber dieses Bild ist so fantastisch, hochmütig auf dem Pferd. Und dann wendet er sich um, als der Elisa nicht kommt und reitet weg. Und dann kommt dieses Momentum. Er sagt ihm, ja, du musst im Jordan dich waschen. Dann steigt er vom Pferd am Jordan. Ein abgestiegener Mann. Abgestiegen von seiner Eitelkeit, abgestiegen von seinem Hochmut. Er, der Befehle gibt halt, ne, der normalerweise Soldaten zu befehlen hat. Der hört diesen Propheten und dann macht er das, was er sagt. Er steigt, das ist dieses Bild ab. Eben noch am Pferd, dann abgestiegen. Und als er dann das zweite Mal zurückkommt, als er reingeworben ist, das ist auch kein Problem, am Pferd zu sitzen. Da läuft er nämlich zu dem Elisa hin halt. Das ist auch klar aus dem Kontext, dass er eben abgestiegen ist. Und das ist so dieses Kontrastierende halt. Nicht hochmütiger Mensch vor der Bekehrung. Ich bin der Chef meines Lebens. Ich. Aber dann hast du Gott kennengelernt und dann bist du demütig. Und das ist auch bei einem Christen so. Solange du Jesus nicht hast, Heiligen Geist nicht hast, dann bist du der Mittelpunkt und Zentrum deiner Welt. Da bist du hochmütig. Aber wenn du einen Christus kennengelernt hast, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann gibt es jemand anderen und dann bist du demütig. Dann ist der nämlich der Chef. Und das können wir hier schon im Alten Testament sehen, wie eben Bekehrung funktioniert, eben zu sagen, indem jemand absteigt von seinem hohen Ross, indem er demütigt wird. Das ist hier bei diesem zweiten Diptychon, dieses wirklich, hier ist er hochmütig. Aber nach der Bekehrung, nach der Reinwerdung, das ist ja das Bild, in dem er reingewaschen ist, ist ein ganz demütiger Gott. Jetzt weiß ich, es gibt keinen anderen Gott als allein den Gott Israels halt. Ein drittes, was Naaman ist, ein spekulierender Mann und ein gewisser Mann. Das ist dieses Diptychon, ich wüsste nicht, wie man es malen sollte, wenn man es im Bild ausdrückt halt, aber hier ist er einmal orientierungslos, spekulierend, der weiß nicht, wer Gott ist. Der weiß nicht, wo das Heil zu finden ist. Er hat von dieser Sklavin gehört und dann macht er sich auf den Weg, aber so richtig Ahnung hat er nicht. Er hat gewisse Vorstellungen, wie dann alles ablaufen könnte mit seiner Heilung. Und so sagt er das dann auch. Ich meinte, er sollte herauskommen und er sollte seine Hände gegens Heiligtum heben. So stellt er sich das vor, das ist seine Meinung. Ahnung hat er keine, er sagt selber, ich meinte es nur. Es kommt ganz anders, wie Gott handelt halt. Ne? Aber das ist eben der Weltmensch, der natürliche Mensch, hat keine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Der hat letztlich auch keine Ahnung von seiner Existenz, wie er zu begreifen ist. Der lebt nur in Meinungen, in politischen, sozialen Ideologien, irgendwelchen Vorstellungen halt, wie es sein könnte. Und wenn die Zeit oder politische Mehrheiten es anders meinen, dann stellt man sich doch alles um, das ist doch gar kein Problem, es ist doch gar keine Schwierigkeit. Spekulierend, orientierungslos, nur Meinungen habend. Aber als er die Reinigung erfahren hat, da ist er nicht mehr, ich meinte, sondern kommt er wieder, nun weiß ich es aber Gewissheit, ich weiß es, nun weiß ich es, kein anderer Gott mehr. Absolute Gewissheit. Und so ist es auch im Glauben. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann hört es auf mit den Spekulationen, mit der Orientierungslosigkeit. Dann wissen wir, was Ziel des Lebens ist. Vorher ohne Jesus sind wir nur am letzten orientierungslos am Hin- und Herlaufen. Und so wie die Umstände es gerade hergeben, so setzen wir dann die Dinge, wenn die sich ändern, ist es ganz anders. Aber wenn wir zu Jesus gefunden haben, halt, dann sind wir nicht mehr spekulierend, sondern dann sind wir in der Gewissheit. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Im Heidelberger Katechismus heißt, wahrer Glaube ist nicht allein eine sichere Erkenntnis, in der ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Eine sichere Erkenntnis, das ist wahrer Glaube, dass ich es wirklich weiß, nicht irgendwie spekulierend, sondern sicher. Es ist übrigens ganz interessant, wenn man mit Ungläubigen spricht, über ihre Weltkonzeptionen. Und wenn man die dann tatsächlich mal fragt nach dem Grund, dann bist du dir sicher? Bist du sicher, dass alles aus ist am Ende deines Lebens? Ja, ganz sicher kann ich ja nicht sein. Ne? Ich meine das ja. Gibt es keine Sicherheiten ohne Jesus Christus halt. Und das ist hier in dem Namen deutlich, ohne Gott ein spekulierender Mann, ein Mann, mit ihm ein gewisser Mann. Viertes Diptychon, viertes Bild, ein tauber Mann, ein hörender Mann. Also das ist eine ganz, ganz, ganz fantastische Geschichte. Da ist der Superstar des Glaubens der damaligen Zeit, Elisa. Ja? Und der sagt diesem suchenden Mann etwas und es stößt auf taube Ohren. Also Naaman sagt ihm klar und deutlich, was es zu sein hat. Er sagt, du musst dich da 7-mal waschen. Das hört er, das hat er auch verstanden. Aber das, was der Profi, der Superstar des Glaubens sagt, der vollmächtigte Prophet, das haut nicht richtig rein. Also wenn es das alleine gewesen wäre, nur Elisa, dann wäre der mit Aussatz wieder nach Aram zurückgekehrt. Aber er fährt dann zurück, ist stinkesauer, ist total zornig. Dann passiert es, dass seine Diener, das sind ja keine Angestellten, das sind Sklaven, dass die zu ihm kommen und insistieren. Das kleine, unbedeutende Fußvolk. Und sagt, hey, wenn dir der Prophet was Großes gesagt hätte, dann hättest du es doch gemacht. Jetzt sagt er dir das, nun mach das doch. Und auf das Insistieren seiner Leute, dieser kleinen Sklaven, darauf reagiert er. Die sagen ihm genau dasselbe nochmal und dann macht es. Bei dem Profi, nochmal, bei Elisa, ist er taub. Der dringt nicht durch. Aber die, die dann nachsetzen und dem Wort nochmal Geltung verschaffen, die erreichen das. Und das finde ich so wunderbar, dass die Bibel das so zeigt, wie Wort Gottes in Anführungszeichen funktioniert. Es ist nicht allein der eine vollmächtige Prophet. Es ist nicht der eine große Verkündiger, sondern es ist ein Gemeinschaftshandeln. Ja, Elisa gibt den Weg vor, aber es sind andere, die den einen, der zum Glauben kommen muss, der gereinigt wird, dann führen müssen. Und die sind bereit, den Naaman zu sprechen. Also müssen wir uns mal reinversetzen. Der ist jetzt stinkesauer, diesen Weg nach Israel auf sich genommen. Der findet Elisa zum Kotzen. Das macht er ja deutlich halt. Ne? Und ganz Israel lehnt er auch ab. Also jetzt ist das dein Chef. Und nochmal, du bist Sklave. Das ist nicht angenehm, den anzusprechen. Der Typ ist krank halt. Ne? Und der ist ein Militärführer. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Weichei. Ne? Das ist ein erfolgreicher Militär. Zudem ist er momentan richtig zornig. Und trotzdem sind die bereit, den nochmal zu rufen. Hey, komm, mach doch mal. Und er macht es. Das ist sowas Tolles, sowas Wunderbares. Auch hier wieder dieses Bild. Erst ist er taub. Taub fürs Wort, so ist das ja häufig. Ne? Ich war auch taub, bis ich mich habe bekehren dürfen. Ich habe das gehört im Konfirmandenunterricht, alles hat mich nicht erreicht halt. Ne? Bis dann irgendwie nachgegangen ist, hat es nochmal gesagt halt und dann hat mich irgendwann öffnen dürfen halt. Und das ist bei vielen Menschen so, die sind erst taub und dann öffnen sie sich. Und es ist nicht immer nur, was weiß ich, ein Ulrich Pazani, ein Werner Gitte und ein Billy Graham und wie sie dann alle geheißen haben, sondern es ist häufig die Tante Anna oder die Oma Frieda gewesen, die nochmal hinterhergegangen ist, hat gesagt, komm Junge oder Mädchen, lass doch nochmal hinsetzen, Hände falten, komm, wir wollen noch zum Herrn Jesus gehen halt. Also das ist so wunderbar, hier auch da, um euch Mut zu machen, also zu sagen, auch wenn ihr sagt, ich bin ja kein Elisa, kein Elia und kein was weiß ich, Billy Graham, nicht schlimm. Das sind ganz andere Leute, die die Möglichkeit haben, einen Naaman zum lebendigen Glauben zu führen halt, nicht? Taubermann, hören da mal wunderbar kontrastierend halt zu sagen hier, also wie das Wort einen nicht erreicht, wer sagt, ich lehne es ab, obwohl es genau dasselbe Wort ist halt zu sagen halt. Und gerade bei dem er ja noch fragt, das ist ja fast paradox, ja zu sagen, also das ist Irrsinn halt, er fragt darum, er fährt dahin, bringt Geld mit und dann hört er nicht drauf, was der Profi sagt, aber bei den Dienern macht das. Fünfte Bild, Naaman, ein zorniger Mann und ein anbetender Mann, auch das so wieder kontrastierend gegenübergestellt hat. Ne? Das wird hier ganz deutlich, wird mehrfach gesagt in der Geschichte, dass er zornig ist. Der ist richtig sauer, ich habe mir so eine Mühe gemacht, Urlaub genommen von meinem König halt, bin da hingefahren, war alles bereit. Und dann kommt so eine Schwachsinnsaussage, er hat wirklich, zack, hier oben alle stehen, er will nicht mehr, ist zornig halt. Und das ist also ein Kennzeichen auch für die Welt, Zorn. Zorn, über alles regt man sich auf, alles ist furchtbar, man kann es nicht vergeben, weil das hat ja alles mit mir zu tun. Man bezieht auch alles auf sich, das ist auch so eine Frage des Weltmenschen. Also beim Autofahren merkt man das ja so nach dem Motto, also wir regen uns auf über einen, der neben uns ist, der meint uns ja nie, er kennt uns ja gar nicht halt. Das ist ja nicht so wie der Nachbar, der uns vielleicht, was weiß ich, die faulen Äpfel in den Garten schmeißt, der kennt uns, weil er was mit auf der Straße. Aber sofort ist der Weltmensch, und wir sind ja auch teilanteilig noch am Weltmensch, sofort zornig über das, was passiert hat, Ungerechtigkeit und alles, was dann da ist und wie furchtbar halt. Und das ist etwas, wovon Kinder Gottes Abstand nehmen können halt oder Abstand nehmen sollen halt. Epheser 4, also Zorn und Lästerung seien fern von euch. Also ein jeder Mensch sei langsam zum Zorn, denn Menschen, des Menschen Zorn tut nicht, was von Gott ist. Epheser 2, wir waren Kinder des Zorns von Natur wie die anderen halt. Also Zorn ist etwas, was nicht gut ist. Und das macht den Menschen, das macht den Naaman eben vor seiner Bekehrung aus. Da ist er zornig. Und als er bekehrt ist, wird er zum anbetenden Menschen. Kein anderer Gott in Israel. Und Anbetung und Zorn passen nicht zusammen. Das sind zwei Dinge, die sich widersprechen. Wenn ich im Angesicht des lebendigen Gottes stehe, wenn ich ihn verehre, halt, hat der Zorn keinen Platz in meinem Leben halt. Und das darf uns auch nochmal sagen, halt auch wir, die wir bekehrt sind, wir wollen nicht immer wieder zurückfallen in das, was den Weltmenschen ausmacht, halt. Da wollen wir nicht sein wie der Naaman vor seiner Bekehrung, sondern wir wollen immer wieder in Betung stehen und wollen uns wirklich vom Zorn abwenden. Sechster Punkt, Naaman, ein antisemitischer Mann und ein israelfreundlicher Mann. Auch das ist ganz toll, ganz fantastisch, also wie das die Bibel jetzt zeigt in diesem Doppelbild, vor der Bekehrung, bevor er rein geworden ist, als ihm das nicht passt, als er jetzt zornig ist, da haut er nochmal so eine richtige Sache raus. Und dann sagt er nicht, sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel? Das sind doch die letzten Kufnucken, ich sage das mal so ein bisschen überzogen, ne? Aller Antisemitismus. Und die Juden konnte ich ja sowieso nie leiden, wie ich überhaupt auf diese schwachsinnige Idee konnte, haben sie mich wieder rumgehoben. So, man merkt so diesen Antisemitismus, der hier genau drin ist, die Ablehnung Israels. Der hätte ja sonst was sagen können. Nein, ein ganz antisemitischer Satz, der hier fällt. Aber als er bekehrt ist, da wandelt sich das Bild. Kein anderer Gott als der in Israel. Das ist jetzt das, was ich anbete halt. Und das passiert ja auch bei der Bekehrung. Wir kriegen, wenn wir Christ werden, auch ein anderes Verhältnis zu Israel. Der, der ohne Gott ist, der Jesus nicht kennt, der wird immer wieder vom Widersacher verführt zum Antisemitismus. Ja, und das haben sie doch alle so ein bisschen selber verdient, so nach dem Motto. Die haben doch auch im Mittelalter alle betrogen halt. Und die Juden, die haben doch, und mit was sie alles getan haben, und die Rothschilds und das Geld und was sie alles machen und was dann alles für ein Wahnsinn erzählt wird, also sagen, totaler Schwachsinn. Kommst du zum Glauben, siehst du Israel mit anderen Augen. Da wirst du vom Ablehner Israels zum Liebhaber Israels halt. Und das genau auch hier bei Naaman halt, was hier passiert, eben genau gegenüberstehen diese beiden Bilder. Vorher Antisemit, nachher Israel-Liebhaber. Und dann siebtes und letztes, Naaman, ein alttestamentlicher Mensch und ein neutestamentlicher Mann. Das ist natürlich eine alttestamentliche Geschichte, die hier passiert. Da wird jemand vom Aussatz rein. Er hört auf das Wort Gottes, hört auf das, was denn Elisa ihm gesagt hat, zwar vermittelt durch die Sklaven, aber er hört schließlich drauf und er wird vom Aussatz rein. Altes Testament. Ich sage dir Typologien. Neues Testament. Du hörst auf das Wort, und ich sage Elisa immer wieder Typologie auf Jesus. Du hörst auf das, was Jesus dir sagt und du lässt dich von ihm reinwaschen, Taufe im Jordan, und du wirst rein. Hier ist ganz viel Anklang ans Neue Testament. Also nicht nur eine Idee von Wilhelm Busch, nicht nur eine Idee, die ich jetzt hier rein interpretiere. Luther, als er die Bibel übersetzt, hat das natürlich auch verstanden. Und noch bis 1912 steht hier nicht, da stieg er ab und tauchte sich siebenmal im Jordan, sondern Luther übersetzt dann ganz bewusst, das ist ein Schlitzohr gewesen, und er taufte sich siebenmal im Jordan. Damals gab es ja noch keine Taufe in dem Sinne, also zu Zeiten Elisas. Aber da hat er so gedacht, naja komm, um das den nicht ganz so theologisch gebildeten deutlich zu machen, übersetzt du einfach. Und er taufte sich, und es ist ja nicht falsch, also es ist wörtlich falsch übersetzt, das ist klar. Aber vom Sinn her ist es genau richtig, denn hier findet im Alten Testament tatsächlich etwas statt, was aufs Neue weist. Zu sagen halt, geh in den Jordan, der Jordan, in dem Johannes der Täufer taufte halt zur Buße, und dann wirst du rein. Hier rein vom Aussatz im Neuen Testament, durch die Buße, durch die Taufe, rein von der Sünde. Deshalb hier so gegenüberstehend halt in einem Bild, jawohl, noch voll im Alten Testament, Geschichte, die 850 vor Christus passiert ist, aber eben auch schon eine neutestamentliche Geschichte, die eben auf Jesus Christus weist. Dass diese Bekehrungsgeschichte von dem Naaman mit diesen sieben Diptycha, diesen sieben Bildern, die uns gegenüberstellen, so ganz vieles zu sagen haben. Punktlandung 8:30. Da freue ich mich ja immer, wenn es dann klappt halt, ne, wenn ich da nicht überziehe oder zu früh fertig werde. Ja, nächste Stunde machen wir weiter mit Jesaja. Eigentlich für eine Stunde viel zu wenig. Wir haben ja auch schon mal eine ganze Bibelstundeneinheit dazu gemacht. Aber großartiger Prophet. Ganz, ganz wunderbar. Nächste Woche am Mittwoch 19.30 Uhr. Ich möchte gerne zum Ende noch mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du immer wieder zu allen Zeiten Wunder getan hast, dass Naaman rein wurde, dass wir rein werden dürfen, Herr, dass du durch Menschen gewirkt hast, wie Elisa, Herr, und dass du auch heute noch wirkst, Herr. Danke für das, was wir heute Abend lernen dürften an und über Elisa, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass das, was wir gesehen haben, verstanden haben, dass es mit uns geht, Herr, und dass wir uns danach ausrichten an dem, was du uns gesagt hast durch dein heiliges, lebendiges Wort. Ich möchte dir Dank sagen für jeden Einzelnen, der heute Abend hier im Gemeindesaal war. Dank sagen für die Geschwister, die uns zugeschaltet gewesen sind im Internet und am Telefon, möchte ich bitten für jeden Einzelnen um dein Mitgehen, deine Hilfe und dein Beistand und für jeden Einzelnen bitten, Herr, dass diese Bibelstunde für seinen Glauben und seine Nachfolge zum Segen geworden ist. So wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.